Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen an diesem Abend zu der heutigen Bibelstunde. Heute ist Frühlingsanfang und ihr habt wahrscheinlich alle das gemerkt, oder? Schön, die ersten Blüten, die ersten Farben. Also ich finde es herrlich, noch nur die warme Sonne. Schön, diesen Abend oder diesen herrlichen Tag unter dem Wort Gottes abzuschließen, das noch mit euch zu tun, ist für mich ein Privileg. Freue ich mich sehr darüber. Lasst uns diese Bibelstunde gemeinsam beginnen im Gebet. Dann lade ich euch ein, mit mir den Galaterbrief aufzuschlagen und wir setzen unser Studium fort. Jesus Christus, vielen, vielen Dank für diese Glaubensgemeinschaft, die wir an diesem Ort haben, aber nicht nur an diesem Ort, über diesen Ort hinausgeht. Verbunden im Geist, verbunden in der Wahrheit, verbunden in dir, in deinem Leib, im Glauben an das herrliche Evangelium, im Glauben, Jesus Christus, an dich als den Sohn Gottes. Danke, dass wir da nicht spekulieren müssen, dass wir darüber nicht raten müssen, dass es aber auch nicht unsere Weisheit und die Weisheit der Welt ist, sondern es ist uns offenbart worden. Es ist ein Geschenk, es ist absolute Gnade und das ist ein Geheimnis, es ist genauso ein Wunder, dass wir das gleiche Glauben und die gleichen Wahrheiten unsere Freude haben. Jesus, das ist für mich wirklich ein großes Geheimnis, aber es macht mich dankbar und das ist auch ein Zeugnis, dass es eben nicht meins ist, sondern deins ist, dass du den Geschwistern diesen genauso herrlichen, kostbaren Glauben schenkst und sie in gleicher Weise diese Dinge sehen dürfen, glauben dürfen. Ich danke dir, aber dass du es halt aufschreiben lassen, dass wir es lesen können, objektiv, in deinem Wort steht es und eigentlich klar und doch ist es verborgen, verborgen für viele, verborgen auch für uns in mancherlei Hinsicht und von daher wollen wir dich bitten, Herr, dass du selbst zu uns redest durch dein Wort und durch deinen Geist uns die Wahrheit offenbarst, uns nah bei deinem Wort hältst. Herr, bestätigst im Geist das, was du, wie du es inspiriert hast, damit wir auch das glauben, was drinsteht und ich danke dir, dass wir in deiner Schule sind, in deiner Lebensschule von Anfang an. Werden wir bleiben, bis du wiederkommst. Und umso mehr danke ich dir für so einen Mittwochabend, in dem wir wieder gemeinsam dein Wort lesen und das studieren dürfen, fester werden in der Erkenntnis unseres Glaubens. Von ganzem Herzen segne, Jesus, diesen Abend, dieses Studium, uns hier vor Ort, aber auch alle, die an den Übertragungsgeräten heute sich eingeschaltet haben und nicht vor Ort sein können. Herr, segne besonders die Kranken, die Schwachen, stärke sie, ermutige, festige sie in dem Glauben, auch in dem Ertragen ihrer Leiden. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. So, ihr Lieben, dann Galaterbrief dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Wir studieren gerade einen wichtigen Abschnitt. Und ich weiß, jeder Abschnitt ist wichtig, jeder Abschnitt ist herrlich. Dieser Abschnitt ist aus diesem Grund wichtig. Jeder Abschnitt ist auf seine eigene Art und Weise wichtig. Aber dieser ist deswegen so wichtig, weil er uns lehrt, wie der Apostel Paulus selbst die Schrift gelesen hat und wie er selbst sie gelehrt hat und wie er sie selbst auch angewandt hat. So, das ist sehr, sehr lehrreich, ein sehr lehrreicher Abschnitt. Und für mich, auch als Prediger und als Lehrer, ist das auch einer von den Abschnitten, die so ein Schlüssel zum Verständnis der Schrift und vor allem des Alten Testaments geben. Da habe ich schon sehr früh entdecken dürfen, dieses Geheimnis, dass es in allem, in der ganzen Schrift, von der ersten Zeile und eben bis zu der letzten Zeile und somit auch im Alten Testament, um nichts weniger geht als um das Evangelium von Jesus Christus und nicht erst mit dem Matthäus-Evangelium, nicht erst mit dem Neuen Testament beginnt uns die Bibel etwas von Jesus zu erzählen und von dem Evangelium, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken, sondern das beginnt schon eben mit den ersten Zeilen der Bibel. Und das beginnt damit, wenn es heißt, im Anfang sprach Gott, ja, und da geht es schon los. Und das zu verstehen und dann auch das zu lernen, in dieser Art und Weise die Bibel zu lesen, war dieser Abschnitt Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 21 bis 31 für mich sehr, sehr wichtig. Nicht alleine, aber sehr maßgebend dazu. Denn hier lernen wir selbst von einem Apostel Paulus, der inspiriert das Wort Gottes schrieb, wie wir die Bibel zu lesen haben, wie wir das Gesetz zu lesen haben und vor allem auch, wie wir die Geschichte Abrahams zu verstehen haben. Das ist das Gute, das steht drin, wie wir es zu verstehen haben. Und da muss ich nicht erklären, ja gut, das ist halt meine Sicht oder das habe ich halt so gedacht oder das finde ich gut so, das muss ich gar nicht. Hier steht, da schreibt der Apostel und sagt, das hat das zu bedeuten, das hat das zu bedeuten, das muss man so lesen. Wie gut ist das denn, oder? Kein Raum zur Spekulation eigentlich. Und trotzdem ist es nicht für jeden einfach, das anzunehmen. Aber umso wichtiger, dass wir darin ringen und bleiben. Der Zusammenhang ist klar, warum dieser Abschnitt, wir erinnern uns, nachdem Paulus seinen persönlichen Teil losgeworden ist, seinen innerlichen Kampf und Sorge um die Galater beschrieben hat, gibt er sich noch einmal Mühe und sehr viel Mühe, ihnen zu zeigen, warum wir das Gesetz zum Evangelium nicht hinzufügen dürfen und warum das Gesetz, der alte Bund und der neue Bund nicht zusammengeht. So, das ist, warum funktioniert das nicht? Und er erklärt das, nachdem er ganz viel theologisch gearbeitet hat, dann persönlich gearbeitet hat. Und jetzt zeigt er uns, schaut mal, so hat Gott auch die Schrift geschrieben. So war es von Anfang an gedacht. Und darum ist die Geschichte so gewesen, wie sie war. Darum hat Gott mit Abraham so gehandelt, wie er mit ihm gehandelt hat. Darum hat Abraham zwei Frauen gehabt, dann die ersten zwei Söhne, auch in der Reihenfolge. Alles hatte einen Sinn. Und dieser Sinn ist, weil Gott dir und mir heute das Evangelium vorstellen wollte. Und das ist herrlich, das darin auch die Souveränität Gottes zu sehen. Dass auch in all der Unzulänglichkeit eines Abrahams, wie er gehandelt hatte, auch natürlich in all der Treue, die er hier hatte. Es gab ja sowohl gute auch wie schlechte Seiten bei ihm, dass es nicht auf ihn ankam, sondern auf Gottes Handeln mit ihm. Und das ist das Herrliche. Gott handelte mit ihm. Es war wirklich eine Geschichte. Es war wirklich, es geschah wirklich. Da gab es einen Abraham und der zog aus dem Land der Chaldäer. Da gab es eine Sarah und eine Hagar und das gab es buchstäblich. Also es gab diese Kinder und all diese Wahrheiten sind auch wirklich so stattgefunden. Aber wir müssen zwei Dinge begreifen. Zu einem sind sie nicht einfach nur so stattgefunden und haben sich halt so ergeben, sondern diese Dinge sind passiert, weil Gott wollte, dass sie so passiert sind. In seiner Souveränität, und wir wissen, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt, das heißt, er in all der Unzulänglichkeit der Menschen, ihrer Fehlbarkeit, Sündhaftigkeit, hat Gott das geschehen lassen und nicht nur geschehen lassen, er hat das gemacht. Souverän, warum? Um dir und mir diese geistliche Wahrheit des Evangeliums zu offenbaren. Und das andere ist, als dann die Autoren, und in dem Fall zum Beispiel jetzt Mose, als er die Geschichte Abrahams schrieb, als er sie aufschrieb, schrieb er nicht einfach nur eine Geschichte auf. Es ging nicht darum, eine Tradierung, das heißt eine Fixierung der Geschichte, dass die späte Generation weiß, okay, es gab einen Abraham und es gab zwei Söhne, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt so, unsere Traditionen, unsere Geschichten nicht zu vergessen, also muss man sie aufschreiben. So macht man es ja heute, dann machen das die lieben Geschwister auch hier. Ich habe vor längerem eine Biografie bekommen von jemandem, der ist ja schon beim Herrn, und er sagte, das ist meine Geschichte. Und jetzt bin ich froh, dass ich sie habe, weil der ist nicht mehr da, und jetzt kann ich nachlesen und denke, wow, ach so, ach das war, ach daher kommt er, ach das ist seine Familie. Und dann verstehe ich so einige Zusammenhänge hier in der Gemeinde, auch mehr, wer dann weh, warum, wieso. Und sowas mit meiner Oma, dann habe ich so ein Büchlein bekommen und dann stand alles drin. Und dann dachte ich, meine Güte, was hat die nicht alles erlebt? Was hat die nicht alles durchgemacht? Alles gut, alles interessant, alles wichtig, aber das ist nicht die Bibel. Und das ist auch nicht die Geschichte Abrahams und Isaak und Jakobs. Es geht nicht darum, Geschichte zu fixieren, dass sie nicht vergessen wird in der nächsten und übernächsten Generation. Gott hat einen Mose gebraucht, der die Geschichte Abrahams aufgeschrieben hat und hat ihn inspiriert durch den Heiligen Geist, ihn so geleitet, dass als Mose die Geschichte Abrahams aufschrieb, er uns das Evangelium aufschrieb. Das heißt, Gott hat die Geschichte gemacht und dann hat er gesagt, Mose, schreib bitte diese Geschichte auf und schreib bitte das, 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 das auf und wenn du das und das aufschreibst, dann hat das diesen Grund. Ich will jetzt nicht zu technisch hier klingen und zu theologisch, aber das ist theologisch reflektierte Geschichte. Das ist nicht einfach Geschichte, es ist eine Geschichte aus Gottes Perspektive. Es ist eine Geschichte, wie Gott sie sieht und das ist wichtig. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir diese klassischen Geschichten lesen, die wir ja von Kind auf die meisten ja kennen, dann geht es nicht darum, dass wir nicht vergessen, es gab halt einen David und es gab einen Jona und der wurde halt von einem Fisch gegessen und solche Dinge. Darum geht es nicht, sondern hier geht es darum, dass Gott dir durch diese Geschichte etwas zu sagen hat. Und wir müssen lernen, wie wir diese Geschichten lesen. Das war für mich wirklich sinnesändernd. Ab diesem Moment las ich die Bibel neu, obwohl ich all die Geschichten kannte. Auf einmal redeten sie zu mir und reden bis heute auf eine Weise, wie ich sie vorher nicht kannte. Vorher wusste ich alles, was da drin steht. Ich wusste, was David gemacht hatte. Aber ich habe nicht verstanden, warum David es gemacht hatte. Aber jetzt verstehe ich es. Alles? Nein, das Wort Gottes ist zu tief, die Wahrheiten sind zu groß, das Evangelium ist zu breit, aber ich verstehe die Intention. Und der Apostel Paulus ist einer, auch meiner Lehrer, das ist das Gute, die mir beibringen, wie lese ich das Alte Testament. Lasst uns die Verse 21 bis 31 nochmal lesen und das anwenden, was der Apostel Paulus hier macht. Und ich sage euch nochmal die drei Punkte als Erinnerung. Also zuerst lesen wir den Text ab Vers 21. Sagt mir, die unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn. Und diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Einen vom Berg Sinai, das ist in die Sklaverei hineingebiert. Das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebührst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtsweden erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als derjenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborenen, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. So gewaltig, so herrlich. Keine Ahnung, wie viel sind tausendmal ich diese Verse gelesen habe. Ist immer noch herrlich, weil das so klar uns diese Wahrheiten vor Augen geführt werden. Was lehrt der Apostel Paulus und was kann man anhand diesen Versen lernen? Wie liest man das Alte Testament? Das ist die Überschrift über diese Verse. Wie lesen wir das Gesetz? Wie verstehen wir das Gesetz? Erstens, wir müssen genau hinschauen, und das heißt beobachten, und zwar, was steht da? Wir nehmen, was da steht. Was haben wir wahrgenommen, was steht da? Paulus sagt, wisst ihr nicht, was das Gesetz sagt? Habt ihr das Gesetz nicht gelesen? Und sagt, es steht geschrieben. Das heißt, wenn wir unsere Beobachtung machen, wo machen wir sie? Aus dem Wort Gottes. Nicht aus anderen Quellen, wir gehen ins Wort. Das ist die Quelle, das ist unsere Autorität. Ich hoffe, alles ist gut, Victor. Ja? Okay, verschluckt. Vor Begeisterung bestimmt. Vor Begeisterung. Übers Wort. Wenn sich am Wort verschluckt, wäre nicht gut. Also, Er beginnt und sagt, denn es steht geschrieben. Das heißt, wir beginnen beim Wort. Wir müssen beim Wort beginnen. Das ist die Quelle unseres Verständnisses, unseres Glaubens. Niemand war bei Jesus von euch dabei, niemand war mit ihm unterwegs, niemand hat dieses Privileg gehabt, von ihm das Evangelium gehört zu haben, aber er hat seine Apostel ausgesandt, damit sie all das weitergeben, damit sie all das lehren. Sie haben es aufgeschrieben. Und wir haben das jetzt 2000 Jahre später immer noch bei uns da und sogar in unseren Sprachen. Das heißt, da müssen wir hin. Das ist die Quelle der Offenbarung. Da stellt sich der Geist dazu, bestätigt das in unserem Herzen, öffnet unsere geistlichen Augen, geistliche Ohren, damit wir diese Dinge verstehen, lesen und eben auch glauben können. Aber er macht es nicht außerhalb vom Wort Gottes. Ich bin mir sicher, er kann es auch anders. Aber er hat sich zu diesem Weg entschieden. Ich habe das am Sonntag gesagt, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Er hat sich dazu entschieden, dass man durch das Hören des Wortes Gottes das Evangelium aufnimmt, zum Glauben kommt. Das ist Gottes Weg. Ich finde es faszinierend. Ich denke auch immer darüber nach, vor allem, wenn ich über meine Unzulänglichkeit nachdenke und meine Unfähigkeit. Stellt euch vor, hier würde jetzt ein Engel kommen, sich hinstellen, in all seiner Herrlichkeit, da würde ich verblassen in einem Nu Und dann würde er anfangen, euch das Evangelium zu predigen. War das gut? Überlegt euch mal, gell? So ein Engel von Gott und der könnte das. Warum wählt Gott nicht diesen Weg? Warum hat er sich nicht dazu entschieden? Er könnte es, oder? Hat der Engel gesandt, die Botschaft zu verkündigen? Immer wieder. Aber wenn ihr das wenn ihr die Schrift lest, wisst ihr, was der Engel. Ich nehme das Neue Testament. Und dann betet ein Heide. Und dann betet er und der Herr sendet ihm einen Engel. Ein Engel kommt, überlegt euch mal. Und der Engel sagt was? Er sagt nicht, du glaub an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, das ist dein Erlöser und erklärt das Evangelium auf eine wunderbare Art und Weise und in Autorität eines Engels. Da hat er keine andere Wahl, als nur zu glauben. Aber jetzt sagt dieser Engel, du hol Petrus. Hol Petrus und er wird dir alles sagen. Jetzt soll er einen Petrus, der da immer noch eigentlich da sitzt und sagt, ich gehe nicht zu einem Heiden. Versteht ihr? Und er sagt, hol ihn. Das ist nicht der Kandidat, nicht der Beste, der dazu geeignet ist, zum Cornelius zu gehen und dann das Evangelium zu predigen. Aber der Herr will, dass Petrus es predigt, in all seiner Unzulänglichkeit. Und er sagt dem Engel nicht, Engel sagt das Evangelium, Engel sagt, Petrus soll kommen. Und immer und immer und immer wieder, das ist Gottes Weg. Ich denke immer, heutzutage ist natürlich die Bilder schon veraltet, aber früher dachte ich, es wäre doch eigentlich für Gott am Himmel ein riesen MP3-Player, damals war es MP3-Player noch, früher war es noch CD und dann irgendwo Kassetten oder Schallplatte, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwas an den Himmel zu hängen, was immer das Gleiche unverfälscht sagen könnte, oder? Macht er nicht. Eine törichte Botschaft durch törichte Prediger in einer törichten Art und Weise, wo man voll gepredigt wird, niemand will gern voll gepredigt werden. Und Gott hat sich dazu entschieden, diesen Weg zu nehmen. Und wisst ihr warum? Damit es deutlich wird, an den Menschen liegt es nicht, an Engeln liegt es nicht. Es liegt allein an ihm. Er wird bei den Seinen durch seinen Geist, das Herz öffnen. Und die werden trotz all dieser Unzulänglichkeit, und zwar schon seit 2000 Jahren, diese Botschaft hören und an sie glauben. Das ist für mich ein Wunder. Gott hat diesen Weg beschlossen und diesen Wie gibt es noch? Also es beginnt bei der Schrift, es beginnt mit der Schrift. Das ist die Quelle unseres Verständnisses. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen fragen, was steht da? Und was steht da? Und hier ist ziemlich einfach. Paulus bringt die ganze Abrahamsgeschichte auf zwei Dinge, bricht das runter. Und zwar sagt er, es gab zwei Frauen, es gab zwei Söhne, es gab zwei Bündnisse. So diese Dinge, von denen erzählt er. Und sagt, was steht da? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, einen von der Freien. Das ist, was wir beobachten. Erstmal wahrnehmen, das steht da. Es gab Abraham, es gab zwei Söhne, nicht einen. Es gab übrigens auch dann später mehr Nachkommenschaft Abrahams, aber das ist nicht entscheidend für uns. Es geht um uns am Anfang zu zeigen, was Gott und wie Gott mit Abraham am Anfang mit ihm geredet hat. Also zwei Söhne von zwei verschiedenen Frauen. Haben wir festgestellt. Nicht Sarah hat beide gekriegt, nicht Hagar hat beide gekriegt. Das ist, was wir beobachten und wissen. Und zwar einen von der Magd und einen von der Freien. Das ist die Geschichte Abrahams in erster Linie. Bei all den vielen Aspekten, die wir auch lernen können. Aber darum geht's. Das ist, was dasteht. Und dann beginnt Paulus und sagt, okay, was bedeutet das? Und das ist der zweite Schritt. Und der erste Schritt beobachten, sehen, was da steht. Der zweite Schritt ist interpretieren. Was bedeutet das? Was hat Gott dir und mir durch diese Geschichte zu sagen? Liebe Geschwister, das ist so ein wichtiger und entscheidender Punkt, dass wir uns fragen nicht, was denke ich, dass das bedeutet? Wir befinden uns in dem zweiten Teil, wenn wir uns nach der Bedeutung fragen, was bedeutet das? Nicht nur, was steht da, sondern was bedeutet das, fragen wir nicht, was denke ich, dass es richtig ist, sondern wir fragen, was hat Gott dadurch zu sagen? Was hat Gott mir dadurch, was will er mir erklären? Diese Frage muss ich mir stellen. Was will er durch diese Geschichte lehren? Und dann kommen wir eben zu dem dritten Schritt und dann lesen wir dann, und bedeutet das und dann kommt, und wie wenden wir es an? Was hat es jetzt konkret mit meinem Glaubensleben zu tun? Und dann brechen wir das auf uns runter. Aber heute ist, und ab jetzt gucken wir uns an, was hat das zu bedeuten, um was es geht es, um was geht es. Bei all den Buchstaben, bei all den historischen Fakten, die da sind, müssen wir begreifen, dass Gottes Wort Geist ist. Es ist Geist. Und Geistliches müssen wir geistlich verstehen. Das setzt A voraus, man muss Geist haben, der Geist muss es selbst lehren, und sonst sind wir nicht in der Lage. Wir können dann hören und doch nicht hören. Fehlt oft diese Erinnerung in meinem Dienst. Mir fehlt oft diese Erinnerung in meinen Gesprächen, wo ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Wieso siehst du es nicht? Es ist so, als ob ich da stehe und diese Kanzel habe und ich denke, wie kann man das Ding nicht sehen? Kennt ihr das? So, das ist so offensichtlich, das ist so, und die sagen, nein, das ist nicht so, und ich denke, das gibt's doch nicht. Und es muss geschenkt werden, es muss von Gott offenbart werden. Und wenn man das vergisst, dann wird man manchmal so wie ich, dann wird man hart. Aber darf ich euch zwei Stellen zeigen, diese Wahrheit zu belegen? 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Nur ganz schnell bitte mit mir dahin. 1. Korinther, Kapitel 2. 2, es reicht. Ich lese ab Vers 6. Die Verse vorher hätte ich so gern gelesen, aber ich habe es schon so oft gelesen. Ab Vers 6. Wir reden die Weisheit unter denen, die vollkommen. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht die Fürsten des Zeitalters, die zunichte werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Versteht ihr, von was wir reden? Wir reden die Weisheit unter den Vollkommenen. Wer sind die Vollkommenen? Kinder Gottes, die von Gott gemacht sind, vollkommen gemacht sind, die den Geist Gottes empfangen haben, die gerecht gesprochen sind, die gereinigt worden sind, deren Sinn erneuert ist. Wir reden, er sagt, was wir sagen, sagen wir nicht vor der Welt. Wir reden nicht in der Weisheit der Welt, die kann es nicht verstehen. Für sie ist das Torheit, für die anderen ist das Dummheit, für die anderen ist sogar ein Ärgernis. Sie können es nicht. Das macht Paulus immer wieder in diesem Abschnitt deutlich, im ersten und zweiten Kapitel. Aber er sagt, aber wir reden, wir wissen, wir reden es vor den Vollkommenen. Sie können es verstehen. Warum? Es ist ein Geheimnis. Aber wir verstehen ein Geheimnis, oder? Geheimnis ist ein Geheimnis. Das heißt, wie oft höre ich das? Ja, aber warum steht es nicht einfach so da, Willi? Weißt du, wir lesen, ich lege es aus. Ja, so wie du es auslegst, warum steht es nicht einfach so da? Warum musst du es auslegen? Und ich sage es euch, warum? Weil es ein Geheimnis ist. Weil es nicht für jedermann gegeben ist. Denn euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Jenen aber nicht. Okay. Darum redet Jesus in Gleichnissen. Das sind Geheimnisse. Verborgen. Man hört etwas, man versteht das Gleichnis, aber man versteht nicht, was es bedeutet. Ja, was müsst ihr mir dadurch sagen? Ah, das ist der Punkt. Nicht, ja, lerne, wie man Saat ausstreut. Lerne, dass es verschiedene Böden gibt. Das wissen sie. Das verstehen sie. Es gibt verschiedene Böden. Das eine so, das andere so. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht die Lektion. Die Lektion ist, was willst du damit mir sagen? Das ist geistlich. Und dazu braucht es den Geist Gottes. Und der Herr muss es schenken. Also schreibt er und sagt, die Weisheit der Welt vermag dieses Geheimnis nicht zu erfassen. Er sagt das auch, warum? Denn hätten sie diese Weisheit der Welt, wenn sie gut genug wäre, wisst ihr, was dann nicht passiert wäre? Sie hätten Christus nicht getötet. Wenn sie das Geheimnis gesehen hätten, erkannt hätten, was Gott schon vor Grundlegung der Welt bestimmt hat und durch die Zeiten von der ersten Zeit der Bibel, von der ersten Geschichte der Menschheit, begann zu offenbaren, hätten sie dieses Geheimnis verstanden, hätten sie Jesus nicht getötet. Weil sie aber ihn getötet haben, haben sie nicht Gottes Weisheit erkannt. Sie haben die Weisheit Gottes in Adam nicht erkannt. Sie haben Gottes Weisheit nicht in Abraham erkannt. Sie haben Gottes Weisheit nicht in Jakob, Isaac, Juda, David. Sie haben dieses Geheimnis nicht erkannt. Und haben in ihrer eigenen Weisheit ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet, haben nicht begriffen, was Gott eigentlich mit diesen ganzen Geschichten und mit diesem Vorhaben, was hat er da eigentlich vorgehabt? Sie haben das nicht erkannt. Und als das Geheimnis kam, das in jeder einzelnen Zeile der Schrift verkündigt worden ist, haben sie es nicht erkannt und darum haben sie es getötet. Lest mit mir, das sagt die Schrift. Vers 8. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat das erkannt. Denn wenn sie es erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und jetzt Vers 10. Wer malen darf, malt jetzt in eurer Bibel. Unterstreicht das euch. Macht ein Herz daneben oder ein Ausrufezeichen, was auch immer. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Keiner der Fürsten der Welt, keiner der Intelligenzen, die Weisheit dieser Welt, das alles war verborgen. Aber Paulus sagt, uns hat es offenbart. Wie? Durch seinen Geist. Das ist es. Darauf kommt es an. Der Geist muss uns die Augen öffnen. Der Geist, darum beten wir jedes Mal vor jeder Bibelstunde, vor jeder Predigt, Herr, öffne uns die Augen, Herr, rede zu uns. Wir bekennen das immer und immer und wir vergessen es nicht. Es werden nur Buchstaben, es werden nur Sätze, es bleiben Geschichten, wenn der Geist nicht redet. Und da können wir so brillant reden, wie wir wollen, super Beispiele geben. Wenn der Geist nicht redet, nach 2, 3 Wochen ist das Beispiel vergessen. Die interessante Predigt ist weg. Keine Frucht. Aber wenn der Geist wirkt, entsteht Leben. Er schreibt weiter, Vers 10, denn der Geist erforscht alles und die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das heißt, du kannst Gott, du kannst sein Geheimnis, du kannst die Botschaft der Bibel nicht verstehen durch deinen Geist. Mensch, du bist so intelligent, was liest du da nicht alles raus und woher weißt du das alles? Der Geist muss geben, das liegt nicht in mir, es liegt nicht in ihm, es liegt nicht in uns. Die Wahrheit ist außerhalb von uns. Das heißt, es muss gegeben werden. Der Geist muss offenbart werden. Was liegt dabei in dir und mir? Was braucht der Geist und was ist dein Werkzeug, um dir die Wahrheit zu offenbaren? Sein Wort. Das heißt, wenn du aber nie Zeit mit diesem Buch verbringst, wenn du es nicht liest, nicht studierst, nicht forschst, nicht fragst, Jesus, was steht da und was bedeutet das? Was soll der Geist dich lehren? Was soll der dir offenbaren? So, man muss in dieses Wort und dem Geist wenigstens die Chance zu geben, durch dieses Wort zu dir zu reden. Wenn man das nicht zu Hause, nehmt mir das nicht übel, aber ihr könnt es mir nicht übel nehmen, weil ihr seid ja hier. Wenn man das nicht selber lesen kann, dann kommt man in die Gemeinde. Man kommt unter das Wort Gottes, man kommt unter die Predigt, man kommt unter das Seminar, man kommt unter die Bibelstunde, damit man unter das Wort kommt, damit der Geist reden kann. Aber wenn man nicht mal das macht, und dann wundert sich, warum man geistlich verhungert, warum einfach, vor allem, weil die Sünden so groß werden und das Fleisch so stark und ich so schwach. Ohne das Wort. Also, Vers 12. Vers 12. Wir haben, und jetzt schaut mal, wie gut. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Wisst ihr, warum das so gut ist? Weil sonst würden wir das Geheimnis nicht kennen. Wenn wir den gleichen Geist hätten wie die Welt, hätten wir keine Ahnung von diesem Geheimnis. Aber wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und jetzt schaut mal, warum. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Es braucht einen Geist. Der Geist muss man uns eröffnen. Und dann wissen wir, was wurde uns geschenkt. Darum bekommen wir den Geist. Er ist der Lehrer. Er ist der Lehrer. Und jetzt kommen wir immer mehr dessen, was ich euch sagen möchte. Schaut mal. Ich lese noch einmal. So gewaltig, Vers 13. Ihr dürft das nächste Ausrufezeichen hinmachen. Bei mir ist auf jeden Fall eins. Davon reden wir auch. Nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worte, gelehrt durch den Geist. Wir reden von diesem Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus. Wir machen das nicht, indem wir überlegen, wie könnte ich das auf rhetorische, interessante, brillante, argumentative Weise belegen. Manchmal versuche ich, bestimmte Standpunkte mit so vielen Argumenten zu beweisen, und ich denke, keine Chance. Spielt keine Rolle, wie viele Beweise ich bringe, welche Bibelstellen ich zitiere, die Totschlagargumente. Wenn der Herr nicht durch seinen Geist das Werk am Herzen tut, keine Chance. Aber wir wissen, wir lehren nicht mit menschlichen Weisheit. Wir lehren anders. Gelehrt durch menschliche, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Jetzt. Sorry für die lange Anmarschweg. Indem wir Geistliches geistlich deuten. Ihr habt schon bestimmt schon mal gehört, immer dieses Vergeistlichen, gell? Ist ein Schimpfwort geworden. Wirklich ein Schimpfwort geworden. Immer vergeistlich. Du vergeistlich alles. Steht doch da, muss nur buchstäblich nehmen. Gott, da gab es einen Abraham, Gott hat ihm gesagt, ich habe eine Verheißung, du kriegst ein Land und jetzt haben sie das Land nicht, also kriegen sie es noch. Das steht doch da. Steht doch da, buchstäblich. Sie kriegen das Land. Mit den Grenzen und so weiter. Wieso vergeistlichen? Weil man das machen muss. Wir werden das anschauen. Übrigens, Abraham hat das Land bekommen. Das ist schon lange her. Gott steht zu seinem Wort. Hat gesagt, du kriegst das irdische Land. Dann hat er es bekommen. Aber sie wollten es nicht behalten. Also er hat gesagt, auf welche Grundlagen sie das behalten sollen. Werden. Sie haben diese Grundlage gebrochen. Er hat sie wieder genommen. Und wisst ihr, was er versprochen hat? Nochmal ein Land. Aber dieses Land, sagt er, ist nicht mehr auf dieser Erde. Ich verspreche euch noch einmal. Aber das muss man verstehen. Das muss man geistlich verstehen. Wenn man das nicht geistlich versteht, dann warten wir immer noch auf ein irdisches Land. Geistliches muss man geistlich verstehen. Was sagt Paulus über das Gesetz im Römer Kapitel 7? Denn das Gesetz ist geistlich. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Ach, wenn das Gesetz geistlich ist, wie muss man es verstehen? Ach, geistlich. Denn Geistliches muss man geistlich verstehen. Steht hier in meiner Bibel. Was braucht man, um das Gesetz geistlich zu verstehen, nicht fleischlich? Das ist übrigens der riesengroße Unterschied, ob man das fleischlich oder geistlich versteht. Man braucht einen Geist. Abraham hatte zwei Söhne, damit ihr versteht, dass ich nicht einfach einen Exkurs hier mache und weg von Galater bin. Abraham hatte zwei Söhne, einen nach dem Fleisch und einen nach dem Geist. So, das ist das Entscheidende. Es gibt nämlich fleischlich und geistlich. Und dann sagt uns Paulus, wisst ihr, wie das Gesetz zu lesen hat? Das hat einen bildlichen Sinn. Ihr müsst begreifen, was fleischlich ist und was geistlich ist. Wer Erbe ist, wer nicht. Wer was bekommt, wer was nicht bekommt. Wer Nachkommen ist, wer kein Nachkommen ist. Das hat eben was mit fleischlich und geistlich zu tun. Geistliches muss man geistlich deuten. Das ist wichtig. Das ist essentiell, um nicht nur wahrzunehmen, was steht da in der Bibel, sondern zu begreifen, was bedeutet das? Und wenn du es nicht anfängst, geistlich zu deuten, durch den Geist, wirst du es nicht verstehen. Du magst ein Gelehrter sein, du magst die Grammatik und die Geschichte und historisch all das wissen, aber zur Erkenntnis der Wahrheit wirst du nie kommen. Und darum gibt es so viele Doktoren und Professoren, die besetzen Professorenstudien an theologischen Ausbildungsstätten und sie kennen Jesus Christus nicht, aber unterrichten die Bibel. Sind Gelehrte in Sachen Theologie und sagen, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn opfert? Das ist mir alles zu blutig, sagt ein anderer. Das sind Gelehrten der Theologie. Ich sage, was die Intelligenz betrifft, was die Sprache, das Wissen um Sprache, Kultur, sind sie mir weit überlegen. Aber ich kenne meinen Herrn, sie nicht. Ich bin gerettet, sie nicht. Ich habe einen Geist, sie nicht. Was ist meine Voraussetzung? Keine Weisheit der Welt. Keine Weisheit der Welt. Schwachheit. Denn die Schwachen hat er auserwählt, damit er die Weisheit der Starken zunichte mache. Also, Geistliches muss man geistlich deuten. Jetzt Vers 14 und ich komme weiter. Ein natürlicher Mensch, was ist ein natürlicher Mensch? Nicht wiedergeboren, fleischlich. Das ist, liebe Geschwister, das ist so entscheidend. Ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Also versteht ihr, warum viele sich daran stoßen, an dem Vergeistlichen? Versteht ihr, warum viele, man kann reden, erklären und sie begreifen nicht? Warum? Wo du denkst, das steht doch da, das ist doch so klar. Ein natürlicher Mensch kann diese Dinge nicht wahrnehmen. Das ist das Gleiche und deswegen gebraucht die Bibel dieses Bild immer wieder. Wenn du zu einem Blinden sagst, jetzt ist Frühling, heute ist Frühlingsanfang, guck mal raus, schau mal die Blüten. So herrlich. Schau mal die Farben. Heute gesehen, gelb, weiß, grün und Kirsche, was war das? Oh, herrlich, oder? Ich liebe das, Leben entsteht. Alles sah so grau und trostlos, auf einmal Leben. Ein Wunder. Erklär's mal einem Blinden, der noch nie gesehen hat, der das noch nie erlebt hat, der von Geburt aus blind. Erklär mal das. Genau das ist es. Du stehst da und sagst, das musst du sehen. Ich sehe nichts. Und was ich nicht sehe, gibt's nicht. Glaube ich nicht. Ja. Meine Realität, mein ist eine andere. Wie willst du das erklären? Kannst du nicht. Es sei denn, es passiert, so wie bei Paulus. Hananias, geh hin, leg deine Hände auf und dieser Mann wird sehen, denn er ist blind gewesen. Ich sage, aus dem Grund wurde Paulus erst blind, 3 Tage, und dann wurde er sehend. Gell, Paulus, vorher warst du blind, jetzt siehst du den Auferstandenen. Augen müssen aufgetan werden, geistliche Augen müssen geschenkt werden. Ein natürlicher Mensch ist nicht in der Lage, diese Dinge wahrzunehmen. Es ist sogar ihm eine Torheit. Er findet das bescheuert. Er findet es dumm. Er ärgert sich sogar darüber. Er sagt, das kann nicht sein. Woran liegt's? Vers 15. Nee, ich muss das noch. Es ist eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Liebe Geschwister, steht es in dem Wort Gottes? Steht. Es muss geistlich beurteilt werden. Es wird geistlich beurteilt. Das heißt, wenn das geistlich ist, dann muss es geistlich gelesen werden. Es muss geistlich beurteilt, das heißt geistlich interpretiert, geistlich ausgelegt. Das müssen wir machen, wir haben keine andere Chance. Sonst sehen wir das Geheimnis nicht. Wir erkennen nicht das Geheimnis Gottes. Wir werden nur Geschichten sehen und Buchstaben. Das war's. Und nach einer Weile langweilt es uns. Wirklich, das langweilt uns dann, weil sie sagen, kann mich nicht aufraffen, schon wieder die gleiche Geschichte zu lesen. Ja, verstehe ich. Zum wievielsten Mal die Geschichte Davids. Ja, ich weiß, er wird den Goliath erschlagen mit dem Stein. Spoiler. Ja. Kein Wunder übrigens, dass die Kinder irgendwann mal abschalten. Kein Wunder, dass man den Kindern dann das so beibringen muss, dass es interessant wird. Dann muss man sich verkleiden, Steinschleuder bauen. Das macht nämlich dann Spaß wiederum. Irgendwelche abschießen Goliaths. Dann hat man die Kinder wieder bei sich, weil die Geschichte an sich selbst wird sie langweilen. Und dann muss man immer wieder die erzählen. Aber wenn man anfängt, diese Geschichten geistlich zu erzählen, glaubt mir, dieses Zeugnis habe ich, dann beginnt es sogar bei den Kindern, dann staunen sie darüber. Und obwohl sie schon so oft gehört haben, werden sie da sitzen und hören. Weil dann beginnt der Geist zu reden. Und auf einmal eine Geschichte, die man kannte, merkt man, ich kannte sie wahrscheinlich doch nicht. Das ist so, so wichtig. Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Und Vers 15, 16, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Darum geht's. Jetzt bringt es auf den Punkt. Man kann uns von Nicht-Geistlichen, die können uns nicht beurteilen. Sie sind einfach nicht in der Lage, weil sie nicht die gleichen Dinge sehen. Sie haben welchen Sinn nicht? Warum fehlt ihnen, uns zu beurteilen, ob wir richtig liegen oder nicht? Christi Sinn. Denn das ist sein Geist. Geistlich bedeutet, Christi Sinn zu haben. Zu vergeistlichen. bedeutet, Christus gemäß das zu sehen. Schnell zum Johannesevangelium, nur ein Vers und damit habe ich die Grundlage gelegt für Auslegen, also Interpretieren. Was ist wichtig? Wir müssen geistlich es lesen. Johannesevangelium Kapitel 6, wenn ihr da schnell mit mir aufschlagt. Boah, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass es warm ist. Entschuldigung, darf ich kurz mich entkleiden? Das ist so warm. So, Johannes Kapitel 6, Jesus redet von einer tiefen geistlichen Wahrheit, nämlich, dass er das wahre Brot ist. Okay? Die sagen, hey, Mose hat uns Mana gegeben, so, wie sieht's aus? Jesus sagt, ja, hat er gegeben, aber das war fürs Fleisch. Also nicht Fleischmana, sondern fürs Fleisch, fürs Irdische. Aber ich bin nicht fürs Irdische, ich bin fürs Himmlische. Ich gebe euch das geistliche Brot. Unterscheidet bitte, das ist nicht das Gleiche. Also, und als Jesus das erklärt, dass er das Brot ist, man muss von ihm essen, man muss von ihm trinken, nur wer ihn isst, wer ihn trinkt, wird Leben haben, all diese Dinge, die stehen da und es kreiselt, wenn er sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht, der Vater muss euch zeigen, lehren. Die hören das alles und die begreifen nicht. Für sie ist es anstoßend. Wie? Ich kann nicht zu dir kommen, dann der Vater mich zieht und willst du etwa behaupten? Und so, es geht los. Immer die gleichen Themen. Immer das Gleiche. Sie ärgern sich darüber. Immer wieder. Schaut mal Kapitel 6, Vers 60, was passiert. Ihr könnt das gerne, die Verse vorher nochmal durchlesen, wenn ihr wisst, was Jesus da alles Geistliches gesagt hat. Vers 60, schaut mal, was da steht. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Viele von seinen Jüngern, die eigentlich vorher mitgelaufen sind, die begeistert waren, die mitgegessen haben, die sagen, toll, und hier der Messias und was auch immer. Jetzt hören sie etwas, ihn erklären und sagen, Leute, es geht doch nicht ums Brot. Es geht doch nicht um diese irdischen Dinge. Es geht doch um viel mehr als das. Begreift nicht. Ihr könnt dieses Brot essen, aber ihr werdet wiederkommen, weil ihr immer noch Brot braucht. Wenn ihr von mir ein Brot bekommt, ihr werdet nie wieder hungern. Was für ein Brot gibt's das? Wie geht das? Ja, wo gibt's so einen Bäcker? Was ist das für ein Brot? Ein Brot einmal gegessen, nie wieder Hunger. Ja, genial. Nie backen, nie anpflanzen, nie. Wo gibt's das? Und die begreifen nicht, dass er gar nicht vom Brot redet. Und dann erklärt es, und die begreifen nicht, von was er redet, und sagen sogar, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Wer versteht, was du da sagst? Jetzt sagt Jesus Folgendes, Vers 61, da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Ich mag das, dass Jesus das so macht. Ich bin nicht Jesus, aber manchmal sehe ich das in den Gesichtern. Ich sage Dinge und manche Leute ärgert es. Versucht jetzt nicht, eure Gesichter wieder zu verstellen. Nein, ich bin froh, hier zu sein. Ich habe die Freiheit, in dieser Weise hier zu lehren. Aber wenn ich unterwegs bin, ich kann nicht mehr an einen Dienst erinnern. Ich habe etwas gesagt, versucht vom Wort aus zu erklären und ich gucke so hoch und ich sehe, wie einige so wirklich, also mit ihren Blicken schier mich von der Kanzel fegen wollten. Und dann habe ich gesagt, gell, das ärgert euch gerade. Und ich weiß nicht, wie eine Frau mich anguckt und noch grinsen muss. Weil ich sofort wusste, ich habe sie durchschaut. Jesus muss nicht raten. Er sieht's Herz. Wisst ihr warum? Weil er weiß, wer da sitzt, seins und nicht seins ist. Wer den Geist hat und nicht hat. Wer von ihm vor grundlegend, weil das sein Kind ist und nicht. Er weiß es, wer ihn verraten wird und wer ihn verraten, aber trotzdem seiner bleiben wird. Er weiß alles. Er ist Gott. Und er aber fragt, ärgert euch das? Murrt ihr? Warum, warum? Warum verschluckt ihr euch? Warum? Vers 62. Wenn nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Bringt nichts, nützt nichts. Es kommt auf den Geist an. Die Worte, die ich euch zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Das ist der Punkt. Warum so viele von den Jüngern ein Ärgernis? Warum? Überlegt man, sie folgen Jesus, dann folgen sie ihm. Viele gehen nicht mehr mit ihm. Und dann sagt Jesus sogar, wollt ihr auch gehen, Petrus, Jakobus, Johannes und so. Dann wird Petrus natürlich die Worte sagen, wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, das kennen wir. Aber die meisten, die haben ihn dann verlassen. Sie konnten mit dieser Lehre nichts anfangen. Warum denn nicht? Jesus erklärt, sagt, diese Worte sind Geist. Und dann Leben, denn Leben kommt nur aus dem Geist. Das heißt, wenn kein Geist da ist, keine Erkenntnis. Wenn es nicht geistlich verstanden wird, keine Erkenntnis. Es muss geistlich verstanden werden. Ich habe nicht gedacht, dass ich eine ganze Bibelstunde Vorarbeit leisten muss für die zweite Interpretation, aber es ist wichtig. Geht mit mir zu dem Galaterbrief zurück. Ich halte das für so wichtig. Warum? Weil das ist der Grund, warum viele, die sich Kinder Gottes nennen, der eine immer noch glaubt, dass Israel zum Beispiel eine irdische Hoffnung hat und der andere glaubt, dass Israel keine irdische Hoffnung hat. Und dann sagt man, hey, wie kann das sein? Und das hängt eben damit zusammen, wie verstehe ich Gottes Geschichte? Wie verstehe ich die Abrahams Geschichte? Wie verstehe ich die Verheißungen Gottes? Wie verstehe ich die Versprechungen Gottes? Was hat Gott, was, wem versprochen? Und das hat damit zu tun, wie ich das lese. Verstehe ich, deute ich es geistlich oder nicht? Schaut mal, Paulus deutet es geistlich, okay? Fangen wir an. Und dann enden wir gleich wieder heute. Ja. Fangen wir an zu schauen, wie der Apostel Paulus das deutet, okay? Schaut mal. Er hat jetzt gesagt, Abraham hat zwei Söhne, der einen von der Magd, der anderen von der Freien. Aber von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Also es gibt zwei Linien. Das eine ist Magd, das heißt Sklavin und das heißt Fleisch. Und dann gibt es die zweite Linie, Freie, wir wissen, wer das ist, gell? Sarah. Und das ist Verheißung. Erinnert ihr euch? Verheißung, mit was Verheißung zusammenhängt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Die Verheißung ist die Gabe des Geistes. Deswegen schaut mal in Vers, nur ganz schnell ein bisschen nach vorne schauen, schaut mal mit mir ab Vers 28, wenn es an die Anwendung geht, das machen wir dann in den nächsten Bibelstunden. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, okay? So wie Isaak bedeutet Kinder wie der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte. Verheißung verknüpft die Bibel mit was? Mit Geist. Fleisch und Geist. Sklave, Freier. Sklave, Fleisch. Frei, Verheißung. So, diese beiden Dinge stehen da. Deswegen geschah das mit dem Abraham, was geschah, und mit den Kindern das, was mit den Kindern geschah. Aber jetzt sagt er Vers 24, dies hat einen bildlichen Sinn. Wir können ja sogar jetzt so sagen, nachdem wir nach der Vorarbeit, das hat einen geistlichen Sinn. Jetzt müssen wir es geistlich deuten. Es ist Geschichte, ja. Aber warum ist es so passiert? Warum gab es zuerst Hagar und Ismael? Warum kam erst dann Isaak durch Sarah? Und Paulus sagt, das hat einen bildlichen, einen allegorischen Sinn, das heißt einen übertragenen Sinn. Das heißt, dieses ist zwar passiert, aber das musst du übertragen und verstehen, warum war das so. Und das Gute ist, wir müssen nicht anfangen, selber zu interpretieren und uns was ausdenken. Wir müssen von der Bibel lernen, wie man Übertragung macht. Die Bibel sagt uns und bringt uns bei, und nicht nur im Galaterbrief, in jedem Brief. Es gibt keinen Brief, wo der Apostel Paulus zum Beispiel nicht das Evangelium vom Alten Testament erklärt. Immer vom Alten Testament. Das heißt, lese ich einmal seine Briefe, ich nehme nur Paulus, würde ich seine Briefe lesen, würde ich lernen, wie man das Alte Testament liest. Der Römerbrief ist doch das Evangelium pur, oder? Die systematische Abhandlung des Römerbriefs. Wisst ihr, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, ich stapel mal tiefer. Ich glaube an die 80, aber ich sage jetzt, an die 60 Direktzitate aus dem Alten Testament da verwendet werden. 60! Und ich rede noch nicht Anspielungen, sondern wirklich das, was im Alten Testament geschrieben ist. Das heißt, wenn Paulus im Römerbrief das Evangelium erklärt, zitiert er permanent das Alte Testament. Die erste Petrus von Predigt, die erste Predigt von Petrus. Die Predigt war zuerst. Die erste Predigt von Petrus. Er zitiert nur das Alte Testament und erklärt, nicht David, Christus, nicht er ist gestorben und auferstanden, das, was im Psalm 16 steht, Christus, Christus, Christus. Alles vom immer mit der Schrift, immer. Da lernen wir, wie man geistlich liest. Wir müssen nicht überlegen, ja, was bedeuten die Schlaufen bei der Stiftshütte? Diese runden Dinger, wo die Stangen durchgingen. Wenn man da anfängt, so zu, dann verstehe ich, warum man sagt, hey Leute, Vorsicht. Ja, man kann da auch übrigens echt daneben liegen und sich Blödsinn ausdenken. Was machen Leute? Aber nur weil es welche falsch machen, heißt es nicht, dass man es nicht machen darf. Das ist oft, weil es so missbraucht worden ist, weil die Bibel oft so allegorisch ausgelegt ist. Die Leute haben Dinge hineingelegt, die überhaupt nicht drin stehen. Hat man gesagt, oh, Allegorie ist böse. Geistlich ist böse. Aus Angst, dass man es falsch macht. Aber wisst ihr was? Kennt ihr den Spruch, man kann das Kind mit dem Bade ausschütten? Manche kennen, die anderen sind schockiert. Ja? Ich erkläre das Beispiel jetzt nicht. Aber man kann mit dem Badewasser, dass man dreckig dann ist, nachdem man gebadet hat, bevor man das Kind rausholt, dann geht alles weg. Auch das saubere Kind. Lieber vorher rausholen. Aber es bedeutet, das heißt, nur weil es missbraucht wird, nur weil es falsch gemacht wird, heißt es nicht, dass wir die Bibel nicht geistlich deuten dürfen. Aber wir lernen von der Bibel und mit der Bibel, wie man es richtig macht. Und darum liebe ich diesen Abschnitt, darum liebe ich diese Verse, weil hier lerne ich, wie macht man das. Ich habe ein herrliches Beispiel, das mir sofort die Spur zeigt, mir den Rahmen zeigt. Wie lese ich Abraham? Und wenn ich das verstanden habe, dann gehe ich hin und dann weiß ich, in welcher Leitplanken ich mich bewegen muss und wo ich darüber hinaus darf. Aber wo darf ich mich bewegen? Habe ich die Geschichte geistig verstanden? Bin ich in der Lage, so viele Aspekte übrigens, die Paulus ja nicht erwähnt, auch zu verstehen? Ich muss nur die geistlichen Prinzipien kennenlernen. Und darum ist das so lehrreich für mich. Und er beginnt und sagt, dies hat einen bildlichen Sinn. Steht da. Also, wenn die Geschichte Abrahams einen bildlichen Sinn hat, und das geistlich gedeutet werden muss. Wer wagt noch zu sagen, nicht vergeistlichen? Das kann man nicht. Und weil es eben nicht gemacht wird, weil da kein Unterschied gemacht wird, weil Dinge, die einfach als Bilder waren, eins zu eins übernommen werden oder in einer falschen Art und Weise, wenn man nicht gelernt hat, richtig es zu auszulegen, dann werden Dinge übernommen und gleichgesetzt. Und das ist, was ich am Sonntag gesagt habe, warum ich in den Bibelstunden jetzt zum Beispiel über die Beschneidung reden werde. Weil hier geht es in dem Text darum, und welche Nachkommenschaft, wer gehört wirklich zum Volk Gottes. Es gibt Ausleger, es gibt Theologen, es gibt ganze Gemeinschaften, die legitimieren oder die begründen die Säuglingstaufe, nicht wie die Luther oder Lutheraner, nicht wie die evangelische Kirche, nicht wie die katholische Kirche. Das heißt, sie glauben nicht, dass dadurch wirklich Rettung passiert, sie glauben nicht, dass das Kind da den Heiligen Geist empfängt und dann einverleibt in den Leib Christi. Das glauben sie nicht, sondern die Reformierten glauben und sagen, dass das Kind deswegen eine Taufe empfangen muss, als Säugling. Warum? Weil bei Abraham alle seine Nachkommen beschnitten wurden. So, das ist die Argumentation. Sie wurden beschnitten, das heißt, jedes Nachkommen Abrahams, jeder Nachkomme Abrahams, der beschnitten, der zu seinem Volk gehörte, musste beschnitten werden. Das war das Zeichen, ob man zu diesem Volk gehört. Und dann sagt man, man macht eine Übertragung, also müssen auch alle Nachkommen der gläubigen Eltern, und jetzt ist wichtig, der Gläubigen, nicht der Ungläubigen. Das heißt, die gläubigen Eltern haben Anteil am neuen Bund. Abraham hatte Anteil am alten Bund. Wobei, da muss man reden. Und jetzt folgendes, und jedes Kind muss aber auch, so wie damals die Beschneidung, aber die Beschneidung gibt es ja nicht mehr, Also was ist das Pardon zu der Beschneidung? Und man sagt, das ist die Taufe. Also muss jedes Kind eine Zugehörigkeit bekommen zu dem Volk Gottes. Durch was? Eben durch die Taufe. So wie damals die Beschneidung, wusste man, wurdest du beschnitten? Ja, also gehörst du zu dem Gottesvolk. Ah, okay. Das war das äußere Zeichen, dass du dazugehörst zum Bundesvolk. Also sagt man, muss jedes Kind eines gläubigen Eltern auch wissen, dass er zum Gottesvolk dazugehört. Also muss man es taufen. Das ist sein Zeichen. Okay? Versteht ihr? Das ist grob zusammenfasst, aber das ist die Argumentation. Warum? Das hat was mit dem Verständnis der Familie zu tun, der gläubigen Familie, mit dem Segen, den man dann bekommt. Aber wenn ich euch das sage, seid ihr mündig genug zu verstehen, warum das nicht funktioniert? Warum aber glauben so viele das? Ich sage euch warum. Weil die Übertragung falsch gemacht wird. Weil die das, was da steht, genommen wird. Abraham beschnitt alle. Übrigens aber nicht nur Isaac, sondern auch Ismael. Gehört er zum Volk? War ein Erbe nach Galater? Eigentlich nicht, gell? Er wurde auch jeder Sklave beschnitten, oder, der zu meinem Volk war. Jeder, der dazugekaufte, jeder, der unter dem Volk wohnte, musste beschnitten werden. Spielte da der Glaube eine Rolle? Spielte da irgendwann eine innerliche Haltung irgendeine Rolle? Da ging es nur um die äußerliche Zugehörigkeit zu einem Volk. Kann man das jetzt eins zu eins einfach übertragen auf den neuen Bund? Spielt es eine Rolle, ob wer zum Bundesvolk dazugehört? Geht es bei dem neuen Bund, geht es bei der Zugehörigkeit zu Christus, geht es um äußerliche Dinge? Wird man ein Kind Gottes durch eine natürliche Geburt? Jeder, der von Abraham natürlich geboren war, gehörte automatisch zu was? Zu dem natürlichen Volk Israel und musste natürlich auch beschnitten werden. An was? Am Fleisch. So. Aber nicht jeder, gell? Nur männlich. Übertragt man das bitte schön auf den neuen Bund. So, das ist die Entsprechung ist, wie bekommen wir Anteil am neuen Bund? Durch die natürliche Zeugung. Bedeutet das, wenn ich gläubig bin, meine Kinder und ich Kinder zeuge, sind sie automatisch, haben Anteil am neuen Bund? Nein, denn die Übertragung, die Interpretation, die ist das so entscheidend. Ich kann nicht einfach eins zu eins nehmen und kopieren, Copy-Paste. Ich muss überlegen, was hat das zu bedeuten? Welchen Sinn hat das? Was ist die eigentliche Botschaft dadurch? Ja, jeder Nachkomme Abraham, menschlich, braucht ein Zeichen, er gehört zu Gottes Volk. Ja, jedes Kind Gottes, geistlich, braucht auch ein Zeichen, ich gehöre zu Gott, oder? Nur der Unterschied ist, da wird man fleischlich geboren und da wird man geistlich geboren. Ist jeder Mensch, der aus von christlichen Elternhaus geboren wird, automatisch geistlich geboren? Natürlich nicht. Dann kann er nicht die Taufe kriegen. Er muss ja vorher was? Eine Geburt erleben, und zwar keine natürliche, eine geistliche. Wird jedes Kind geistlich geboren? Was braucht es, um dass ein Mann geistlich geboren wird? Hören, glauben, bekennen. Hatten wir am Sonntag, gell? Das ist der Punkt. Du kannst nicht einfach eins zu eins etwas drüber stülpen und sagen, weil da so auch jetzt. Nur halt jetzt anders. Was ist anders? Wir müssen das Wesentliche verstehen. Was ist neu? Oder andersrum, warum hat Gott Abraham die Beschneidung gegeben? Warum hat er gesagt, Kinder müssen beschnitten werden? Warum mussten alle aus seiner Nachkommenschaft beschnitten werden? Das ist Geschichte, Gottes Geschichte. Wie habe ich das zu interpretieren? Was hat das zu bedeuten? Was ist die geistliche Dimension davon? Das ist das Entscheidende. Und versteht ihr, wenn ich da aber falsch interpretiere, was muss ich mal so beachten, um es richtig zu interpretieren? Ist es Christusgemäß? Hat es den Sinn Christi? Was hat das mit Christus zu tun? Und wenn ich das verstehe, wenn ich Christus und das Evangelium verstehe, bin ich in der Lage zu prüfen, ob diese Interpretation richtig ist oder nicht. Ist es evangeliumsgemäß? Erklärt es mir, wie man in das Reich Gottes hineinkommt? Und man kommt eben nicht durch die natürliche Zeugung in das Reich Gottes. Da wird einer geistlich wiedergeboren und der ist einfach 80 Jahre alt. Versteht ihr? Der andere wird geistlich wiedergeboren und der ist 15 Jahre alt. Der andere vielleicht sogar 9. Oder was weiß ich, 5. Vermagst der Herr auch sowas zu wirken? Ja, aber woher würde ich es wissen? Er wird hören, Buße tun und bekennen. Wenn es nicht da ist, dann würde ich nur sagen, ja vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es das Baby, hat auch schon geglaubt. Weiß ich nicht. Ich kann ihm die Taufe nicht spenden. Warum? Ich weiß es nicht. Aber wenn einer sagt, ich glaube an Jesus Christus, so wie es die jungen Männer am Sonntag getan haben und die jungen Frauen, dann weiß ich, sie haben es bekannt. Also werde ich auf ihr Zeugnis sie taufen. Ich hoffe, ihr versteht, worum es mir geht. Wir werden in dieses Bild heute nicht mehr eintauchen. Wir werden ihn interpretieren. Und zwar so interpretieren, wie Paulus es interpretiert. Und wir werden da lernen, wie wir das Fleischliche und das Geistliche verstehen müssen. Das hat was mit Ismael und Isaak zu tun. Wir werden begreifen, das sind Bilder. Das ist nichts Eigentliches, das sind nur Bilder. Das heißt nämlich, ihr seid wie Isaak. Das heißt nicht, ihr seid Isaak. Das heißt nicht, ihr seid in der Linie Isaaks. Ihr seid nicht Nachkommen Isaaks. Nein, ihr seid nur in der Art wie Isaak, weil mit Isaak hat Gott etwas gezeigt. Und so hat es auch mit euch gemacht. Man muss nicht ein Nachkomme Isaaks sein, um wie Isaak zu sein. Man muss nur das Prinzip verstehen. Jetzt rede ich so energisch zu euch, als ob ihr es nicht versteht, gell? Ich denke, was will er eigentlich? Ja, so verzeiht es mir. Ich kämpfe nicht für einen theologischen Standpunkt, nee. Ich kämpfe für die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Ich kämpfe für die Art und Weise, wie wir das Evangelium verstehen, wie wir mit diesem Wort umgehen. Denn nicht jeder, der sagt, ich bin bibeltreu, ist bibeltreu. Und nur wenn man sagt, ich verstehe die Bibel wörtlich, heißt noch nichts, heißt noch gar nichts. Man kann die Bibel wörtlich verstehen und das Geheimnis Gottes eben nicht verstehen. Ist es Christusgemäß? Ist es evangeliumsgemäß? Denn jede Geschichte, und ich sage bewusst, jede Geschichte in diesem Buch, geht es darum, dass wir es verstehen, was bedeutet das Evangelium? Was hat Ismael mit dem Evangelium zu tun? Hat was mit dem Evangelium zu tun? Was hat Isaak? Übrigens, Ismael hat nichts mit Islam zu tun. Das hat er nicht. Denn hier heißt es, denn Hagar, und das ist Ismael, das ist der Berg in Arabien, das entspricht dem jetzigen Jerusalem. Ups, Ismael ist ja Jerusalem und Ismael ist nicht Arabien und Islam und den Kampf gegen Israel. Und dann haben wir es ja gerade im Nahosten, gell? So interpretiert die Schrift nicht Ismael und Isaak. Aber wie viele glauben, dass Ismael für Islam steht und Isaak für Juden? Und jetzt haben wir diesen ewig langen Kampf zwischen beiden. Das ist menschliche Interpretation. Das hat was in der Geschichte Verankerung zu tun. Aber geistlich ist es was anderes. Und das ist der Punkt. Natürlich sind Ismaels Nachkommenschaft und irgendwo mal können wir da hingehen und sagen, ah, schau mal, das sind die gegen jetzt Jerusalem kämpfen. Ja, das mag alles sein. Aber das ist nicht, was du und ich lernen. Das ist nicht das, was Gott dir und mir sagen möchte. Was er sagen möchte, Ismael, musst du verstehen, hat was mit dem irdischen Jerusalem zu tun, denn das ist Fleisch. Das ist irdisch. Das ist von der Erde. Das ist Sklaverei, das ist Gesetz. Und das ist kein Erbe. Schockierenderweise, kein Erbe. Nein, jage ihn hinaus. Das ist irdisches Jerusalem. Kein Erbe. Aber es gibt ein himmlisches Jerusalem. Das ist Erbe. Und übrigens, das ist unsere Mutter. Es geht hier um Ismael und Isaak. Fleisch, Geist. Irdisches Jerusalem, himmlisches Jerusalem. Das ist die Lektion der Schrift und nicht deine und meine. Und ganz ehrlich, frag dich mal, wie hast du Ismael und Isaak bis jetzt gedacht und gelesen? Für was standen sie? Wen symbolisierten sie bis jetzt? Die Frage ist, aber was steht in der Schrift? Wie hat Paulus das ausgelegt? Jetzt nennen wir uns bibeltreu. Auf welchen Boden wollen wir uns dann stellen? Aber wenn wir uns auf die Schrift stellen, auf diesen Boden, wisst ihr, was dann, wie alles dann auf einmal zusammenbricht, wie ein Kartenhaus? Meine ganze Endzeitlehre, meine ganze Erwartung, mein Gebetsleben, für was ich bete, was ich erwarte. Ich sage euch noch, und ich schließe damit, wie viel von der Zukunftserwartung der sogenannten Kinder Gottes, und der Herr weiß, wer alles unter diesen sogenannten wahre Kinder Gottes sind, ich nicht, der Herr weiß es, haben eine irdische Erwartung, eine fleischliche. Wie viele erwarten auf der Erde etwas? Aber was sagt die Schrift? Was sollen wir erwarten? Wohin sollen wir unsere Häupter erheben? Von wo erwarten wir unseren Herrn? Wo ist unser Erbteil? Wo ist unsere Hoffnung? In dem Himmel. Wisst ihr warum? Weil es uns zu unserer Mutter hinzieht. Aber sie ist nicht auf der Erde. Okay. Warum wollen noch so viele auf der Erde sein? Warum denken so viele, dass das Erbteil auf der Erde ist, wenn es im Himmel ist? Und ich sage euch warum. Weil man Geistliches nicht Geistliches deutet. Das ist der Punkt. Und weil man vielleicht sogar es hasst. Aber ich kann nicht anders sagen, dass die Schrift mich lehrt, es hat einen bildlichen Sinn. Und Geistliches muss man Geistliches deuten. Und darum musst du Ismael geistlich deuten und Isaak geistlich deuten. Hagar geistlich deuten, Sarah geistlich deuten. Die ganze Geschichte musst du geistlich deuten. Sonst wirst du sie nicht verstehen. Und weil du sie nicht verstehst, wirst du eine falsche Erwartung bekommen. Versteht ihr das? Das ist, weil man es nicht versteht, erwartet man etwas Falsches. Und dann sagt man, aber Gott hat es doch gesagt. Und ich sage euch, er hat es nie gesagt. Wir denken, er hat es gesagt. Er hat es nicht gesagt. Also nächste Bibelstunde gehen wir weiter. Und wir haben ja noch eine PowerPoint von letztes Mal, die muss ich noch vollenden. Nächstes Mal gucken wir uns nochmal das an. Denn diese beiden Frauen haben zwei Bündnisse, bedeuten zwei Bündnisse. Und dann zeige ich euch die nächste Folie nächstes Mal und dann gehen wir da nochmal durch. Und nachdem wir uns angeschaut haben, wie Paulus es interpretiert, heute habe ich schon euch einiges gesagt, da vertiefen wir, dann gucken wir uns, und das ist ein wichtiger Schritt, und wie wenden wir das an? Was heißt das für dich und für mich praktisch dann? Wo muss ich mich dazugehörig fühlen? Und all diese Diskussion wird zeigen, was es mit dem Gesetz zu tun hat und unsere Stellung dazu. Okay? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit an diesem schönen Frühlingsabend. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich würde gern beten. Jesus Christus, ich danke dir für dieses herrliche Evangelium, deinem Wort. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, sondern genauso im Alten Testament. Das sind kostbare Perlen. Herr, aber ich weiß es, diese bleiben verborgen. Der Vorhang wird da sein. Man wird die ganzen Geschichte lesen und nicht verstehen. Und nur dann, wenn unser Herz sich zu dir wendet, Jesus, zu dir, Christusgemäß, im Geist und durch den Geist, wird der Vorhang genommen und wir werden die Herrlichkeit sehen und darüber staunen, wie gut du es meinst, was unsere wirkliche, wahre, lebendige Hoffnung ist und auf was wir uns verlassen dürfen und können, was dein Wort wirklich meint. Jesus, ich bitte dich vom Herzen, dass heute hier keiner an diesem Ort ist, der in seinem Herzen sich dieser Wahrheit verwehrt und versperrt. Herr, sondern gib Weisheit und gib das Drängen und den Wunsch selbst, in das Wort zu schauen und zu prüfen, ob er sich so verhält. Nicht, ob ich sage, sondern ob es in deinem Wort steht. Das ist mein Gebet. Vom ganzen Herzen bete ich darum, wirke Jesus dieses Wunder. An denen, die es lieben, Herr, schenke, dass es eine kostbare und köstliche Speise ist. Amen. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Gott segne euch.